Palma, beim Bier, bei einer Mission. Dr. D. sucht das Bier.
Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Deib. So, ja, wie der Titel der Sendung, Totgesagte leben länger, es tut mir leid. Es gab da irgendwie eine unfreiwillige Sommerpause, war an sich so nicht geplant. Tatsächlich ist es ja so, dass ich normalerweise nicht vorproduziere. Und wenn es dann natürlich bei mir Phasen gibt, wo recht viel zu tun ist, dann leidet das natürlich ein bisschen zusätzlich. Kam irgendwie dazu, dass mit der vorherigen Sendung ich irgendwie ein bisschen aus dem Tritt geraten war, also eigentlich aus dem Rhythmus. Und ja, long story short, hätte der Flo nicht mit mir gestern drüber gesprochen, hätte das wahrscheinlich noch länger gedauert. Aber in diesem Sinne geht ein kleiner Shoutout an den Flo raus. Vielen Dank für den Wake-up-Call. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, jetzt mache ich dann doch nochmal eine kurze Sendung. Der Plan war eigentlich ein anderer. Ich wollte eigentlich eine Sendung über die Guinness-Hefe machen. Das ist auch schon alles gelesen. Jetzt kommt dann der schwierige Teil, wo man das Gelesen auch niederschreiben und kondensieren muss, dass man das in eine ordentliche Sendung packen kann. Das ist gerade das, was mein Problem ist, da mir die Zeit fehlt. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich komplett untätig gewesen wäre. Also tatsächlich werde ich keine Sommerpause machen, sondern ich werde währenddessen auch aufnehmen. Grundsätzlich habe ich demnächst auch wieder ein paar Gäste im Podcast und da ist dann eigentlich schon mal so der Plan, dass im August und September eine Folge mit jeweils einem Gast rauskommt. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist also schwerst in Planung. Das heißt, hinter den Kulissen geht einiges. Vor den Kulissen ging jetzt nicht so viel. Das tut mir leid, aber irgendwie ist es einfach so gekommen. Ja, tatsächlich, wenn wir jetzt zur Rubrik Was gärt kommen, dann muss ich auch sagen, gar nicht so viel. Denn ich bin quasi nicht zum Brauen gekommen. Mit Ausnahme der Biere für die Brau-Challenge. Da muss ich dann auch sagen, dass da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Also grundsätzlich, ich habe ja bei der Brau-Challenge teilgenommen. Jetzt, wenn ich gerade aufnehme, ist heute der erste Tag der Abgabe. Das heißt, ich muss demnächst auch mal abfüllen und die Biere einschicken. Und was habe ich getan? Im Prinzip ein Split-Batch, den ich unterschiedlich gestopft habe. Und zusätzlich habe ich mit der Nova-Lager bei 20 Grad unter Druck vergoren. Das hat auch super funktioniert. Also zumindest in dieser Ecke kann ich keine Fehlgeschmäcker feststellen. Wahrscheinlich würde man es merken, wenn man es back-to-back trinkt, aber inspiriert durch einen Brew-Your-Own-Artikel habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt mal aus, weil es wird ja jetzt sowieso wieder wärmer, da sucht man ja auch immer mal so nach Varianten, wie man auch unter nicht so günstigen Temperaturen trotzdem noch was Ordentliches brauen kann. Also das hat funktioniert, wie gesagt, das Vergären unter Druck hat super funktioniert. Ich muss leider sagen, ich bin nicht so ganz zufrieden mit meiner Hopfenaromatik, also ich hatte mir als Hopfen Staring Cardinal und Barbrouche rausgesucht. Den Barbrouche würde ich nicht nochmal nehmen. Muss ich ganz ehrlich sagen, der fügt sich nicht so gut ein. Der würde in meinem Kopf in einem anderen Bier besser passen. Der Staring Cardinal wiederum ist ein super Hopfen für ein Hobbylager, finde ich. Also da bin ich eigentlich noch am Überlegen, wie ich da ein bisschen mehr rauskitzeln kann. Ja, aber insgesamt ist es nicht so rund geworden, wie ich das gerne hätte. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Nichtsdestotrotz war jetzt auch mal eine interessante Erfahrung, gerade das Vergären unter Druck eben mal zu machen. Und insofern nehme ich das einfach mal so mit. Was dazugelernt, auch wenn der Plan letzten Endes nicht aufgegangen ist. Ja, aber das ist tatsächlich so das Einzige, was ich gerade so die letzte Zeit gebraut habe. Dafür habe ich mich mal mit, ich sag mal, alternativen Fermenten beschäftigt, denn ich habe jetzt auch inspiriert durch die Let's Brew Your Own mal angefangen, eigenes Ingwerbier zu machen und auch Tepash. Grundsätzlich muss ich sagen, Ingwerbier, man braucht ein bisschen Geduld, um den Starter zu machen. Das dauert natürlich ein bisschen, also da muss man eben einfach einmal die Woche, eine ganze Woche lang, jeden Tag mal 10 Gramm Ingwer und 10 Gramm Zucker nachfüttern, dass man eben diesen Starter zusammenbekommt. Wenn man den mal zusammen hat, dann kann man das eigentlich auch sehr gut stabil halten. Also ich habe das jetzt auch schon so probiert, dass nachdem ich dann den Starter für Ingwerbier verwendet hatte, dass ich dann einfach eben das grobe Material abgeseiht habe und die Flüssigkeit in den Kühlschrank gepackt habe und dann quasi, wo ich wieder anfangen wollte, dann wieder zugefüttert habe. Das funktioniert also recht gut und also wo es auch mal 2 Wochen im Kühlschrank blieb, habe ich einfach mal einmal die Woche hinzugefüttert. Also ich bin eigentlich sehr angetan von dieser Methode und muss dazu auch sagen, ich mache Ingwerbier ja echt gerne. Das Witzige ist bloß, ich hatte bei meinem ersten Ansatz hatte ich ja ein spannendes Phänomen. Also ich hatte 2 wiederverwendete 1,5 Liter PET-Flaschen verwendet und eine 1,5 Liter Glasbügelflasche. In den PET-Flaschen ist es einfach lang geworden. Also es war wirklich, um es jetzt mal so hemdsärmlich auszudrücken, es war wirklich die Konsistenz von Rotze. Es lief wie Shampoo aus der Flasche. Es schmeckt, wenn man denn drankommt, aber tatsächlich war das gar nicht so einfach. Ich habe jetzt die erste Flasche habe ich komplett verworfen. Die zweite Flasche lagere ich im Moment noch im Kühlschrank. Bin mal gespannt, wann die quasi wieder so flüssig wird, dass man die trinken kann. Nimmt ja im Moment keinen Platz weg. Also bin mal gespannt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es mit der Flaschenauswahl zu tun hatte, weil das Ingwerbier in der Glasflasche ist gut geworden. Das war dann sogar so gut, dass ich die komplette Flasche in einem Rutsch weggezogen habe. Also wie gesagt, ich mache das sehr gerne. Ich vermute mal, es liegt einerseits an der Materialstärke und wahrscheinlich auch so ein bisschen Sauerstoffeintrag. Und wie gesagt, es sind halt eben diese dünnen PET-Flaschen gewesen, die jetzt natürlich auch nicht wahnsinnig sterilisiert waren. Nachdem ich das hatte, habe ich eben einfach den Starter nochmal komplett neu aufgebaut, auch mit ein bisschen Bio-Kurkuma dazu, wobei ich sagen muss, den Kurkuma im Starter, den mag ich gar nicht. Also das kann meinetwegen auch wegbleiben. Aber grundsätzlich, geile Sache. Das Originalrezept in der Brew Your Own ist mit 100 Gramm Zucker. Das finde ich schon ein bisschen borderline süß. Mit 75 Gramm Zucker geht's auch. Das finde ich dann etwas trockener. Ich würde mal gucken, also die Leute, die sowieso den Zugriff auf die letzte Brew Your Own haben, die werden den Artikel auch finden. Ansonsten würde ich einfach mal die Tage im Blogpost schreiben, wie ich es gemacht habe, würde das dann auch in die Shownotes packen. Weil ich finde es, wie gesagt, einfach eine sehr geile Geschichte für den Sommer. Genauso, und was noch wesentlich einfacher ist, Tepash. Was ist Tepash? Eigentlich auch eine sehr schöne Variante, wie man so ein bisschen, Essensabfall reduzieren kann. Denn Tepash wird im Prinzip mit Ananasschale gemacht und Ananasstrunk. Das heißt, ich kann im Prinzip bei der Ananas sogar noch ein Stück mehr verwenden. Dazu hat es einen wahnsinnig hohen Turnaround. Also grundsätzlich, so wie ich es im Moment mache, ist es so. Ich nehme im Prinzip den kompletten Strunk, da noch, ich sag mal, vielleicht ein Viertel von der Schale. Dazu kommen dann dementsprechend 70 Gramm Piloncillo oder Muscovado, also dunkler Rohrrohzucker. Man kann aber auch den hellen Rohrrohzucker nehmen. Das funktioniert auch, das habe ich jetzt gerade gemacht, weil ich mal zwischenzeitlich keinen Piloncillo hatte. Und das setzt man auf Liter an, lässt das 2 bis 3 Tage stehen. In der Zeit geht's ab wie Schmidts Katze. Also es ist wirklich wahnsinnige Fermentieraktivität zu sehen. Dann wird's in die Flasche abgefüllt und kann noch mal so 3 bis 5 Tage stehen. Je nachdem, wie trocken man es haben will, kann da natürlich schon ein bisschen mehr Alkohol entstehen, weil wir wesentlich mehr Zucker drin haben. Es ist nicht so süß, wie man denken würde. Und die Ananas kommt auch nicht so ganz stark durch. Es gewinnt aber so ein bisschen eine eigene Textur, dadurch, dass man eben noch das ganze Material im Fermenter mit drin hat. Und auch hier ist eigentlich spannend, dass man mit der Schale von einer kompletten Ananas könnte man auch einen kompletten Fermenter ansetzen. Also tatsächlich ist das Rezept in der Brew Your Own so skaliert, dass man da also schon eine ordentliche Menge ansetzen kann. Wie gesagt, also es ist in einer Woche ist das eigentlich fertig. Und es war jetzt auch zum Beispiel so, wir hatten noch eine Ananas zu Hause, die war ja schon borderline noch gut. Da habe ich aber noch so ein bisschen von der Schale gehabt, die noch gut war. Die habe ich dann reingeschnitten. Wie gesagt, dann eben wieder Zucker dazu, Strunk rein, noch eine Zimtstange. Und das hat jetzt auch funktioniert und ist auch wunderbar. Also meine Tipps für den Sommer wären echt so, wenn man mal alternativ da was machen will, auch gerne was nicht alkoholisches oder halt sehr schwach alkoholisches. Tepash und Ingwerbier. Richtig gutes Zeug. Also bin ich ziemlich angetan. Und wie gesagt, ich würde dazu auch mal die Tage im Blogpost schreiben und dann in den Shownotes verlinken. Ja, und zum Thema totgesagte Leben länger. Zuhörer, die sich eventuell noch an die Brauanlagenfolge erinnern, erinnern sich ja wahrscheinlich, dass ich auch vom Aigulu gesprochen hatte. Dieser Maschine, die ich auf Kickstarter gebackt habe und die ja eigentlich nie kam. Wo es aber immer E-Mails von den Leuten gab, von der Firma. Wir sind da weiter dran, wir machen das. Und tatsächlich gab es ja in den letzten halben Jahr dann auch öfters mal E-Mails. Übrigens, wir verschicken das jetzt. Welche Farbe wollt ihr haben? Ja, was wollte ich sagen? Vor 2 Wochen ist das Ding angekommen. Es steht jetzt da in seinem prächtigen Weiß. Ich muss allerdings dazu sagen, es ist eigentlich nicht mehr die Maschine, die ich damals gebackt habe. Die Maschine, die ich damals gebackt habe, konnte maischen und fermentieren. Jetzt ist es so, das Ding, was bei mir jetzt zu Hause steht, das kann im Prinzip nur fermentieren. Das hat eben so einen kleinen 5 Liter Tritanbehälter, dementsprechend druckbeständig. Das Coole ist halt eben, dass die Einheit selber kühlen kann. Also man kann dadurch natürlich sehr, sehr schön gesteuert fermentieren. Aber natürlich ist die Frage, womit, ja, befüllen. Grundsätzlich, was sich mir da natürlich aufdrängt und was natürlich auch schon andere gemacht haben, wäre natürlich alles an fermentierten Getränken, die man, wo man die, das Grundmaterial nicht groß bearbeiten muss. Also zum Beispiel Cider, wo man ja im Prinzip einfach den Apfelsaft reinhauen kann. Was ich jetzt so die Überlegung hatte, war eben mal 5 Liter Met zu machen und dementsprechend auch quasi ein Sparkling-Met zu machen. Kombucha hat wohl auch schon einer drin gemacht. Natürlich, was auch geht, wenn man natürlich mit Extrakt arbeitet, dann kann man in dem Ding natürlich auch mal schnell einen Malt Liquor machen. Deswegen, ich habe ja für die Harbicon einen American Malt Liquor gemacht, der kam ja auch ganz gut an. Und muss eigentlich sagen, ich war noch nicht ganz zufrieden, würde das Ding tatsächlich mal gerne wieder machen, aber 20 Liter wären mir dann auch zu viel. Insofern, die 5 Liter vom Aigulu sind dann natürlich ein süßes kleines Batch. Als zusätzlichen Bonus kann man in das Ding auch 5 Liter Partydosen einsparen. Also entweder die Teile von Heineken, die ich allerdings noch nie benutzt habe, oder halt eben die klassische deutsche 5 Liter Partydose geht rein. Das ist natürlich insofern schon ganz nett, weil ja, du hast halt jetzt im Prinzip eine aktiv gekühlte Zapfe. Interessanterweise muss man ja jetzt dazu sagen, die ganze Geschichte von vorne bis hinten hat 8 Jahre gedauert. Was ja schon hart ist. Und ich muss eigentlich dazu sagen, ich bin ja eigentlich beeindruckt, dass die das noch durchgezogen haben. Und vor allem, ich hatte die dann auch angeschrieben, wie das denn aussieht, weil die Maschine, die ich ja gebackt habe, auch maischen konnte. Und dann auch geschrieben habe, eigentlich habe ich mich vom Extraktbrauen halt schon weiterentwickelt. Ich bin jetzt eigentlich beim All Grain. Und dann sagten sie, ja, tatsächlich ist es so, dass sie sich jetzt erstmal um den Aigulu F1 kümmern wollen. Also das ist die Typenbezeichnung. Es gibt ja im Moment auch einen neuen Kickstarter mit dem Aigulu S1. Und ja, also wenn jetzt quasi der Fermentierteil an alle Bäcker ausgeliefert ist von damals, wollen sie sich noch um die Maischeinheit kümmern. Denn die war wohl damals auch das Problem. Also ich erinnere mich an einige E-Mails, wo es dann eben hieß, ja, die Maischeinheit, die funktioniert nicht richtig. Das war wohl eben auch das Problem, warum das sich dann so ewig verzögert hat. Also da ging viel Entwicklungsarbeit rein. Es hat nie richtig funktioniert. Die Fermentationsgeschichte war wohl wesentlich einfacher. Sieht auch ganz schick aus, das Ding. Aber schon spannend, wie das dann eben funktioniert. Spannend. Also ich hätte es nicht erwartet nach all der Zeit. Ich muss das Ding jetzt mal irgendwann ausprobieren. Ich weiß bloß noch nicht mit was. Also wahrscheinlich, da ich immer auch wieder Bock auf ein Met hätte, würde ich wahrscheinlich als erstes mal ein Met drin machen. Ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Gut, und eigentlich habe ich ja mein BJCP-Examen dieses Jahr gemacht. Das heißt, ich warte noch auf meine Ergebnisse. Habe jetzt aber dann tatsächlich so seit langer Zeit das erste Mal wieder so 1-2 Bögen ausgefüllt und wollte jetzt dann auch einfach mal wieder eine Folge oder mal wieder die Rubrik wieder auferleben lassen. Der Doktor und das liebe BJCP, auch hier zum Punkt totgesagte Leben länger. Und heute gibt's in diesem Kontext ein Amber Ale. Das werde ich jetzt gleich mal holen und noch ein bisschen auftauen lassen. So, da bin ich wieder. Und ein kleiner Nachtrag noch, bevor wir zum Bier der Woche kommen. Das Rezept in Brouillon für Typasch ist tatsächlich auf 4 Liter, also 3,8 eigentlich. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja eine ganz ordentliche Menge an, ja, niedrigalkoholischem, was man recht schnell herstellen kann. Ja, sorry, es hat bei uns gerade ordentlich angefangen zu regnen. Ich denke mal, man hört das im Hintergrund. Nichtsdestotrotz trinken wir doch jetzt mal ein Bier. Das Spannende ist, ich habe mir ein Amber Ale geholt von Fuller's, das London Pride Outstanding Amber Ale. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe ein bisschen Probleme, das einzuordnen. Also ich finde das ja auch sehr goldig. Das ist zum Teil unter Starkbier bei manchen Händlern einsortiert, wobei mit 4,7 würde ich das mal so ein bisschen in Zweifel ziehen. Naja, egal, ich würde es jetzt mal unter den Stil 10B einordnen, American Amber Ale, weil eigentlich ein englisches Amber Ale habe ich jetzt nicht gefunden und bitter ist es eigentlich nicht, würde ich mal davon sagen. Und alles andere, was ich so an Amber gefunden habe, irgendwie passt es da nicht richtig rein. Gut, nichtsdestotrotz, Aroma, niedrig bis moderates Hopfenaroma vom Hopfenstopfen oder späten Aroma-Addition mit American Hop Varieties. Zitrusig soll es sein, muss es aber nicht. Und es sollte natürlich dementsprechend auch eine, ja, niedrige bis mittelhohe Malzigkeit haben, um eben diesen Hopfencharakter auszubalancieren und auch ein wenig den moderaten Karamellcharakter zu zeigen. Ja, natürlich soll es dann dementsprechend auch Bernsteinfarben bis braun in der Farbe sein, mit einem schönen altweißen Kopf, würde ich jetzt mal sagen, der auch lang bleibt. Und es sollte natürlich dementsprechend auch trocken sein. Ja, irgendwie, ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass das so richtig reinhaut. Also beim Flavor moderates bis hoher Hopfenaroma beziehungsweise Geschmack. Die Malzgeschmäcker sind normalerweise voll. Ich würde einfach mal sagen, wir können das einfach mal so machen. Ich würde es jetzt mal als American Amber Ale verkosten und mal sehen, ob es da reinpasst. Mittlerer bis mittelvoller Körper. Die Kohlensäure ist mittel bis hoch. Ja, insgesamt, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Haben übrigens in der Dose, was ich auch sehr spannend fand. Und aber allein schon das, was ich jetzt rieche, das könnte doch tatsächlich hinhauen. So, dann gießen wir mal ein Stück ein. Ja, das ist ein Off-White Head. Es ist wirklich sehr schön bernsteinfarben. Also das trifft schon mal. Der Kopf bleibt auch. So, und mal wieder einordnen, denn einer meiner treuen Hörer hat gemeint, es hätte so die letzte Zeit gefehlt. Ja, da ist eine deutliche Zitruskomponente, die etwas über dem Malzaroma liegt. Also, das ist eigentlich ein sehr schönes Zusammenspiel. Man hat so ein bisschen eben dieses malzige, karamellige und daraus sticht dann eben die Zitrusnote hervor, würde ich sagen, das ist schon mal recht gut getroffen. Also Geruch und Farbe sowie die Schaumstabilität ist in Ordnung. Deswegen, dann schauen wir mal, wie es vom Geschmack und vom Mundgefühl her ist. Ja, mittlerer Körper, definitiv. Deutliche Kohlensäure. Ist aber smooth. Und also hohes Hopfenaroma. Bringt aber dann eben noch diesen, ich sag mal, malzigen Charakter mit. So ein bisschen karamellig. Ist jetzt nicht wahnsinnig ausgeprägt. Ist aber definitiv eher ein hopfiges Bier als jetzt ein malzbetontes Bier. Aber insgesamt super ausgewogen. Also der Malz komplementiert den Hopfen und umgekehrt. Also es ist richtig schön gemacht. Insofern würde ich sagen, das passt schon sehr gut in den Stil 10B rein. Und würde auch sagen, wenn ich so eins kriegen würde, das würde ich durchaus hoch bewerten. Also es Ein schönes Beispiel. Gut, so. Dann nochmal kleine Entschuldigung am Ende. Ich bin nicht vom Rand der Welt gefallen. Es war einfach so ein Zusammenspiel aus wenig Zeit. Und ja, life happened. Aber nichtsdestotrotz, ich habe noch einiges vor bis zum Ende vom Jahr. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wie gesagt, hinter den Kulissen geht einiges. Vor den Kulissen war jetzt erstmal so eine kleine Sommerpause. Dann sage ich wie immer, stay thirsty. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter. Ja, dann kriegen das natürlich auch mehr Leute mit. Und ja, in diesem Sinne, cheers, stay thirsty und ciao.
Das aktuelle Bierstudio wird von Dr. Philipp Deiber produziert und aufgenommen und ist lizenziert unter den Creative Commons BY-NC 4.0. Das heißt, ihr dürft das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen bei folgenden Bedingungen. Ihr nennt den Namen des Podcasts, das aktuelle Bierstudio, und es gibt keine kommerzielle Nutzung.